NDR Info. Themen des Tages.
Der NATO-Gipfel werde erfolgreich sein. Mit diesen Worten war US-Präsident Donald Trump gestern in die Air Force One gestiegen und in die Niederlande geflogen. Und heute zeigte sich Donald Trump dort dann sehr zufrieden.
I think the summit was fantastic. It was a big success. You had great people here. Everybody showed up. There were all the prime ministers and the presidents and the kings and the queens, right? And I actually had breakfast today with a king and a queen who were beautiful.
Also ein sehr zufriedener Donald Trump. Der Gipfel war ein Erfolg. Es waren auch alle Staats- und Regierungschefs da, sagt er. Und er habe auch mit dem niederländischen Königspaar gefrühstückt. Auch das fand er toll. So Trump heute auf der Pressekonferenz in Den Haag. Über die Ergebnisse dieses Gipfels, des NATO-Gipfels, reden wir gleich mit unserem Korrespondenten, der auch die Statements der anderen NATO-Partner gehört hat. Und dann blicken wir nach Nahost, nach Israel und in den Iran. Und dabei geht es auch um die Frage, ob nun weiter über das iranische Atomprogramm verhandelt werden kann. Das war ja der Grund für diesen Krieg. Heute führe ich Sie durch die Themen des Tages. Ich bin Janine Albrecht. Hallo. Zunächst nach Den Haag, wo der bislang kürzeste NATO-Gipfel schon wieder vorbei ist. Für das Arbeitstreffen heute Vormittag waren extra nur 2,5 Stunden eingeplant, um den wichtigsten und zugleich schwierigsten Gast, US-Präsident Donald Trump, nicht zu langweilen, einen Eklat zu vermeiden. Und es sieht so aus, als sei der Plan von NATO-Chef Mark Rutte auch aufgegangen. Trump sagte, er stünde voll und ganz hinter den Bündnispartnern. Und ich habe Tim Aßmann in Den Haag gefragt, wie erleichtert die NATO-Mitglieder jetzt sind.
Ja, so ein gewisses Aufatmen war doch zu hören, vielleicht so ein bisschen aus dem Tagungssaal. Denn man bekam schon mit während dieser Arbeitssitzung, dass Donald Trump da wohl eine sehr ruhige Rede gehalten hat, die überhaupt nicht geprägt war von Schuldzuweisungen, von Klagen über die anderen NATO-Partner. Also das hat dann schon irgendwie so ein bisschen den Ton auch vorgegeben. Man hatte gehofft, dass der US-Präsident hier sehr moderat auftreten würde gegenüber den anderen Staaten, weil er ja schon damit rechnen konnte, dass seiner Forderung nach einer massiven Ausweitung der Verteidigungsbudgets nachgekommen werden würde. Und genauso ist es dann eben auch gekommen. Ein fantastischer Gipfel war das aus Sicht von Donald Trump. Ein großer Erfolg sind aus seiner Sicht die Gipfelbeschlüsse. Er hat sich auch tatsächlich zur Beistandsverpflichtung der NATO zu Artikel 5, also klar geäußert hier nochmal, war ja gestern auf dem Hinflug hierher ein bisschen anders. Da hat er gesagt, naja, den könnte man auch so und so definieren. Hier hat er nun gesagt, wenn er nicht dazu stehen würde, wäre er gar nicht da. Und in der Abschlusserklärung dieses NATO-Gipfels, über die sich hier gerade im Pressezentrum in Den Haag alle beugen, da steht das eben auch noch einmal ganz klar drin mit dem Artikel 5. Ja, das ist hier mit Erleichterung aufgenommen worden, aber gleichzeitig auch in dem Bewusstsein, dass Donald Trump seine Meinung auch schnell mal wieder ändert.
Ja, und Sie haben da schon angesprochen, das 5%-Ziel. Alle 32 NATO-Partner haben sich dafür bereit erklärt, 5% des Bruttoinlandsproduktes künftig dann für Verteidigungsausgaben auszugeben. Wie wollen die das schaffen? Denn das 2%-Ziel, das ja bislang gilt, das haben ja bislang auch noch nicht mal alle Staaten geschafft.
Und manche, wie Deutschland, auch mit sehr kreativem Rechnen gerade eben erst. Also ja, da muss sehr viel obendrauf gelegt werden. Aber letztlich werden diese klassischen Militärausgaben nicht von 2 auf 5% gesteigert, sondern von 2 auf 3,5%. Denn da sind dann ja noch 1,5%, die letztlich so ein bisschen ein Kessel Buntes sind mit verteidigungsrelevanten Ausgaben. Da können die Staaten vieles reintun, was sie sowieso schon machen. Also in Deutschland wird ja eh schon investiert in die Infrastruktur von Straße und Schiene. Das kann man dann als verteidigungsrelevant deklarieren. Da ist viel Bewegungsmasse und Spielraum da für die NATO-Staaten. Deswegen waren es vor allem diese 3,5% wirklich für die Armeen, um die hier hart gerungen wurde. Und das ist für einige der Staaten tatsächlich so in der Höhe auch nicht nachvollziehbar. Belgien und Spanien zum Beispiel meinen, dass sie halt die militärischen Ziele, die die NATO ihnen abfordert, auch anders erreichen können, mit weniger Investitionen. Und die dürfen das nun erst einmal auch probieren. Und 2029 soll geguckt werden, ob sie es geschafft haben. Denn diese 3,5% plus oder auch die 5% plus müssen ja erst bis 2035 erreicht werden. Und das ist, glaube ich, das, was dafür gesorgt hat, dass sich hier alle am Ende hinter dieser Zahl versammeln konnten.
Die deutschen Vertreter, Kanzler Merz und auch Verteidigungsminister Pistorius, die sind ja schon zum NATO-Gipfel gereist und haben vorher ja schon klargemacht, dass sie zu den 5% dann auch stehen. Was hat der Kanzler denn heute dann nach dem Gipfel gesagt?
Er hat gesagt, dass das keine Zahl ist, die man hier beschlossen hat, weil man Donald Trump gefallen wollte, sondern weil man es schlicht für notwendig hält, für notwendig erachtet aufgrund der russischen Bedrohung. Deutschland hat ja schon gesagt, diese 3,5% klassische Militärausgaben, also den erhöhten Wehretat, das will man bis 2029 schaffen und dann 150 Milliarden Euro eben in den Wehretat stecken. Das ist natürlich etwas, was von den anderen Staaten hier gesehen wurde, dass Deutschland bereit ist, voranzugehen auch bei den militärischen Fähigkeiten. Die Bundeswehr wird künftig mehr Truppen für die NATO vorhalten müssen. Sie wird auch andere militärische Fähigkeiten für die NATO vorhalten müssen, zum Beispiel bei der Flugabwehr. Aber das ist eben aus Sicht von Friedrich Merz alles nötig, nicht weil Donald Trump es will, sondern weil eben die Sicherheitslage es erfordert. Er hat sich auch sehr erleichtert gezeigt, der deutsche Kanzler, dass Trump dann hier mit im Boot war und hat gesagt, das ist alles nur dem Verhandlungsgeschick von NATO-Generalsekretär Rutte zu verdanken.
Diese massive Aufrüstung, die ist ja ganz klar dem Krieg Russlands gegen die Ukraine geschuldet. Und auch der ukrainische Präsident Zelensky war in Den Haag, hat dort bilaterale Gespräche geführt. Unter anderem wollte er sich mit Kanzler Merz, aber vor allem auch mit US-Präsident Trump treffen. Was nimmt denn Zelensky aus diesem Gipfel mit?
Er nimmt die Zusage mit, die steht auch in der Abschlusserklärung, dass das Bekenntnis der NATO-Staaten weiterhin da ist für die Unterstützung der Ukraine. Aber da sind keine Zahlen hinterlegt. Und vor allem ist in dieser Abschlusserklärung auch nicht mehr von einer Beitrittsperspektive der Ukraine in die NATO die Rede. Und natürlich hatte sich Zelensky auch erhofft, dass er hier vielleicht von Donald Trump konkrete Zusagen für eine Fortsetzung der militärischen Unterstützung durch die USA bekommen würde. Die hat es offenbar, zumindest nach allem, was wir wissen, so auch nicht gegeben, diese Zusage. Es gab ein Treffen zwischen Zelensky und Trump. Das sei in jeder Hinsicht nett verlaufen, sagte der US-Präsident danach. Aber es war eben mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht wirklich verbindlich für Zelensky. Insofern muss der ukrainische Präsident weiter darauf hoffen, dass die USA als Partner bleiben. Donald Trumps Absichten mit Blick auf die Ukraine sind scheinbar weiterhin die, dass er versucht, dort einen Frieden zu erreichen und sich deswegen eben mit Zusagen, was einen NATO-Beitritt angeht oder eben weitere Waffenlieferungen angeht, zurückhält.
Aus Den Haag war das unser Korrespondent Tim Aßmann über die Ergebnisse dieses NATO-Gipfels dort, auf dem sich alle 32 NATO-Partner bereit erklärt haben, nun künftig 5% ihrer Wirtschaftsleistung des jeweiligen Landes für Verteidigung auszugeben, aufgesplittet in 3,5% wirklich für reine Verteidigungsausgaben und 1,5%. Das ist sozusagen Verhandlungsmasse, was auch immer irgendwie für Verteidigung genutzt werden kann. Dazu gehört dann auch Verkehrsinfrastruktur oder auch digitale Infrastruktur.
NDR Info. Die Meinung.
Der kürzeste und wohl teuerste NATO-Gipfel ist mit dem Beschluss, die Verteidigungsausgaben massiv zu erhöhen, zu Ende gegangen und mit dem Versprechen von Donald Trump, zur NATO zu stehen. Denn auch Trump, wir haben ihn ja zu Eingang schon gehört, ist zufrieden. Und später sagte er noch, dieser Gipfel sei historisch gewesen. Das sieht unsere Korrespondentin Sabrina Fritz allerdings anders. Sie meint, der Gipfel war nicht historisch, aber erfolgreich.
NATO-Chef Mark Rutte hat alles auf die Trump-Karte gesetzt und gewonnen. Kurzer Gipfel, lange Nacht beim König, endlose Komplimente. Zum Dank gab es einen gut gelaunten Präsidenten, keinen Eklat und der Schutzschirm aus Amerika wird nicht zugeklappt. War es deshalb schon ein historischer Gipfel, ein richtiger Knaller, wie ihn der NATO-Chef versprochen hatte? Aus meiner Sicht nicht. Für ein historisches Ereignis braucht es ein Wir-Gefühl, einen Gänsehautmoment wie vor dem Standesamt, wenn zwei gemeinsam laut und deutlich Ja sagen. Der NATO-Gipfel war ein Ja-Aber. Ja, wir geben in den nächsten Jahren mehr Geld für unsere Verteidigung aus, aber wenn es mit weniger geht, auch gut, so die Spanier. Kreative Buchführung wird in den nächsten Jahren hoch im Kurs stehen. Die eigentliche Arbeit beginnt ab jetzt. Die Haushalte müssen durchforstet werden, weniger Lehrer, dafür mehr Soldaten. Die Bestellungen bei der Rüstungsindustrie müssen klug und abgestimmt abgegeben werden, damit ein Panzer jetzt nicht plötzlich doppelt so teuer wird, weil die Nachfrage so groß ist. Der zweite Gipfelgewinner heißt Donald Trump. Er kann nun in Washington stolz verkünden, dass die Europäer jetzt so viel für ihre Verteidigung ausgeben werden, wie er immer gewollt hat. Dies hat er auch seinem Spendeneinsammler Mark Rutte zu verdanken. Der NATO-Chef hat seit Monaten in den europäischen Hauptstädten gebettelt und gedroht. Und er hat Trump so viel Honig um den Mund geschmiert, dass man schon vom Zuhören und Zuschauen Bauchschmerzen bekam. Aber die Behandlung hat geholfen. In der Abschlusserklärung steht ausdrücklich das Bekenntnis zum Artikel 5, dem Beistandsartikel, auf den sich alle verlassen können. Aber wenn sich jetzt alle so darüber freuen wie über ein Weihnachtsgeschenk, darf man nicht vergessen, dass vor Trump keiner den Beistandsartikel überhaupt in Frage gestellt hat. Er klebt also die Vase zusammen, die er selbst kaputt gemacht hat, und hält sie dann stolz in die Höhe. Ein bizarres Politikspiel. Aber auch Deutschland ist auf diesem Gipfel einige Stufen nach vorne gerückt. Deutschland ist nun das zweitgrößte NATO-Mitglied, betont der NATO-Chef bei jeder Gelegenheit. Das heißt, viel Verantwortung übernehmen und Geld liefern, und zu beidem ist Bundeskanzler Merz bereit. Diese Ergänzung zu den USA ist wichtig. Die NATO ist das stärkste Verteidigungsbündnis der Welt. Das ist sie aber nicht alleine wegen den USA. Für die Europäer ist es nun Zeit, sich stärker um ihre eigene Sicherheit zu kümmern. Die größte Bedrohung für den Kontinent geht von Russland aus. Das liegt uns sehr viel näher als den USA. Darum müssen wir uns jetzt besser schützen. Das scheinen nun alle Europäer kapiert zu haben. Vielleicht ist das historische Ergebnis dieses Gipfels.
Soweit die Meinung von unserer Korrespondentin Sabrina Fritz. In der Info der Verkehrsservice: Vorsicht bitte in beiden Richtungen auf der A7 Hamburg-Hannover zwischen Dorfmark und Bad Fallingbostel. Da kommt es zu Sichtbehinderungen durch Rauch. Ich sag noch mal wo: in beiden Richtungen auf der A7 Hamburg-Hannover zwischen Dorfmark und Bad Fallingbostel. Da kommt es zu Sichtbehinderungen durch Rauch. Also besondere Vorsicht da. US-Präsident Trump, der wurde in Den Haag beim NATO-Treffen ordentlich hofiert. Auch für seinen Einsatz in Nahost hat NATO-Chef Mark Rutte ihn in höchsten Tönen gelobt und ihn einen Mann des Friedens genannt. Gestern, da haben wir hier in den Themen des Tages noch über die Frage gesprochen, ob die Waffenruhe zwischen beiden Ländern hält. Und bis jetzt ist das auch der Fall. Aus Tel Aviv berichtet unser Korrespondent Julio Segador, wie es heute in Israel aussieht.
Gerade mal ein Tag ist seit dem Beginn der Waffenruhe mit dem Iran vergangen. Für Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu die Gelegenheit, wieder den Gazastreifen ins Visier zu nehmen. In seiner Rede an die Nation lässt er daran keine Zweifel. Trotz unserer enormen Erfolge werden wir nicht auf einer Welle der Euphorie reiten. Wir sind weder übermütig noch selbstgefällig, im Gegenteil. Aber wir haben nicht die Absicht, den Fuß vom Gas zu nehmen. Wir müssen den Feldzug gegen die iranische Achse zu Ende führen, die Hamas besiegen und die Freilassung all unserer Geiseln erreichen, der Lebenden wie der Verstorbenen. Den Krieg gegen die Hamas weiterführen. Worte, die vor allem bei seinen rechtsextremen Koalitionspartnern auf Zustimmung stoßen, wobei der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, sogar noch einen Schritt weitergeht. Wir sollten das Tempo erhöhen, wir sollten ihnen sagen, die Hölle werde über ihnen losbrechen. Wir haben die Unterstützung von Präsident Trump. Ein Staat, der solche wunderbare Arbeit im Iran verrichtet, ist auch in der Lage, die Hamas im Gazastreifen zu zerreißen. Und wir sollten das Programm der Umsiedelung in Angriff nehmen. Das sollte so schnell wie möglich beginnen. Netanyahu und seine Falken in der Regierung haben scheinbar Oberwasser. Doch nicht allen gefällt dieser Kurs. Es gibt kritische Stimmen, sogar in der Regierungskoalition. Moshe Gafni führt eine der ultraorthodoxen Parteien an, die Netanyahus Koalition stützen. Nachdem bekannt wurde, dass in Gaza gestern 7 israelische Soldaten getötet wurden, zweifelt er an dem Kriegskurs im Gazastreifen. Ich verstehe nicht, welchen Zweck das erfüllt, was wir dort machen, warum dort ständig Soldaten getötet werden. Bei uns müsste es eine Person wie Trump geben, die sagt, wir bringen die Geiseln nach Hause, hören mit all den anderen Sachen auf und kehren in die Normalität zurück. Damit spricht Gafni aus, was inzwischen viele Menschen in Israel denken. Nicht nur die Angehörigen der Geiseln, die um ihre Lieben bangen. Viele in Israel, wie Yossi Bin, ein Ingenieur aus Tel Aviv, sind kriegsmüde und erschöpft. Ich hoffe wirklich, dass der Waffenstillstand hält und dass die Regierung ihn für gute Zwecke nutzt, um überall für Ruhe zu sorgen, sei es mit den Houthi im Jemen oder in Gaza. Wir müssen die Dynamik nutzen, in der niemand angreift, um unsere Geiseln nach Hause zu bringen und auch dafür zu sorgen, dass es dort langfristig ruhig bleibt. 50 Geiseln sind noch in der Hand der Hamas. Etwa die Hälfte davon soll noch am Leben sein.
Aus Tel Aviv berichtete Julio Segador. Und schauen wir nochmal auf den Krieg zwischen Israel und Iran. Der Grund dafür war ja das iranische Atomprogramm. Wie sehr das durch die Angriffe Israels und der USA beschädigt wurde, das ist noch unklar. Die Frage ist jetzt, nachdem die Waffenruhe zu halten scheint, ob und wie nun weiter verhandelt werden könnte. Und da gibt es heute aus dem Iran schlechte Nachrichten. Aus Istanbul ist jetzt unsere Korrespondentin Pia Masurczak live zugeschaltet. Es heißt, der Iran will nicht mehr mit der Internationalen Atomenergiebehörde zusammenarbeiten. Warum kündigt das Regime in Teheran diese Kooperation jetzt auf?
Also um das kurz einzuordnen, das ist ein Parlamentsbeschluss, der heute gefällt wurde, dass die Zusammenarbeit mit der IAEA zeitweise ausgesetzt werden soll. Das ist noch nicht rechtlich bindend. Dafür müsste auch noch der Wächterrat unter anderem zustimmen. Und dem sitzt Ali Khamenei vor, also der oberste Führer des Iran. Ob es wirklich dazu kommt, ist noch völlig offen. Die Parlamentsbeschlüsse werden durchaus auch immer mal nicht bestätigt durch den Wächterrat. Es ist so, dass der Iran ja die IAEO mitverantwortlich macht für den Israel-Iran-Krieg jetzt in den letzten Tagen wegen seiner Berichte über das iranische Atomprogramm. So die iranische Führung sei die IAEA mitverantwortlich, habe sozusagen die Grundlage geliefert, weil sie unter anderem darüber berichtet hat, dass der Iran auf 60% angereichertes Uran besitzt. Und daher gab es auch in den letzten Tagen schon sehr, sehr heftige Kritik aus Teheran.
Aber ohne eine Zusammenarbeit mit der IAEA dürfte es ja dann wohl auch erstmal keine weiteren Verhandlungen mehr über das Atomprogramm geben, oder?
Das ist offen, denke ich. Die IAEA hat ja Inspektoren im Land, die müssten das Land dann verlassen. Ob das zwangsläufig die Voraussetzung ist, sich mit den USA an einen Tisch zu setzen, das hat Präsident Donald Trump jetzt gerade auf einer Pressekonferenz angekündigt, dass man wieder verhandeln wolle. Das ist unklar und auch, welche Positionen da überhaupt dann auf den Tisch gelegt würden. Offiziell zumindest hat sich an der iranischen Position, dass man im Land anreichern möchte für zivile Zwecke, ja nichts geändert. Und auch von US-amerikanischer Seite gibt es nach wie vor die Forderung nach 0% Anreicherung im Land, wobei Präsident Trump jetzt gerade auch gesagt hat, das sei ja eigentlich auch gar nicht nötig, so ein neues Abkommen. Das Atomprogramm sei ja ohnehin zerstört.
Trump hat ja auch gesagt, dass es keinen Regimewechsel geben soll in Teheran. Da hat er sich klar dagegen ausgesprochen. Wie wird das denn im Iran noch aufgenommen?
Wir haben zumindest keine offiziellen Reaktionen darauf in irgendeiner Form. Ich glaube auch, dass die US-Regierung und auch die israelische Regierung als ja gewissermaßen unzuverlässige Verhandlungspartner wahrgenommen werden im Iran. Das hat man an mehreren Stellen schon betont. Deshalb glaube ich nicht, dass man sich in Teheran darauf verlässt, wenn Donald Trump so eine Aussage trifft.
Der oberste Führer Irans, Ayatollah Khamenei, der hat sich während des Krieges zurückgezogen, versteckt. Es hieß sogar, er habe für den Fall eines Attentats auf ihn auch schon Nachfolger bestimmt. Wo ist Khamenei denn jetzt?
Das wissen wir nach wie vor nicht. Es gibt keinen öffentlichen Auftritt von ihm. Das passiert ja ohnehin selten, ab und an mal beim Freitagsgebet unter anderem. Insofern können wir da keinen neuen Stand melden. Diese Nachfolger, die bestimmt worden sein sollen, 3 an der Zahl nach einem Bericht der New York Times. Da wissen wir auch noch keine Namen. Zumindest ist da nichts offiziell bestätigt. Man muss dazu sagen, Khamenei ist ja auch schon 86 Jahre alt. So oder so hat sich die Nachfolgefrage in den letzten Jahren immer mal wieder gestellt.
Aus Istanbul war das unsere Korrespondentin Pia Masurczak zur aktuellen Situation im Iran.
NDR Info. Die Meinung.
Die Gefahr, dass Iran eine Atombombe bauen könnte, die ist also auch nach diesem Krieg nicht vorbei. Was hat der Krieg außer Toten und Verletzten dann überhaupt gebracht? Und warum hat Israel ausgerechnet jetzt den Iran angegriffen? Welche Rolle spielten dabei auch innenpolitische Gründe? Hören Sie dazu die Meinung von unserer Korrespondentin Bettina Meyer.
Für Benjamin Netanyahu war es die Chance, das Ruder schlechter Umfragewerte herumzureißen. Seine Siegesrede kurz nachdem die Waffenruhe mit dem Iran in Kraft trat. Es war der Ground-Zero-Moment für den umstrittenen Regierungschef, der vor dem Krieg mit dem Iran so unbeliebt war wie selten zuvor. Und er dringend einen politischen Erfolg brauchte, denn im kommenden Jahr stehen Wahlen an. Wahlen, die Regierende in Israel oft vorziehen, wenn sie einen politischen Vorteil wittern. In 12 Tagen habe seine Regierung einen historischen Sieg errungen, von dem nachfolgende Generationen profitieren werden, so Netanyahu in seiner Rede. Die atomaren Anlagen im Iran seien zerstört. Während andere noch zweifeln, steht das für den Premier schon fest. Es ist Wahlkampfrhetorik vom Feinsten. In der Tat ist es eine Auftaktrede zum Wahlkampf. Es ist das lang ersehnte und selbst erschaffene Ablenkungsmanöver von seinen Misserfolgen. Nach 12 Tagen Luftangriffen und Todesangst sind in Israel die öffentlichen Proteste auf den Straßen gegen ihn wegen eines vorübergehenden Versammlungsverbotes verstummt. Auch der Korruptionsprozess, der gegen Netanyahu läuft, ist aus dem Blick der Öffentlichkeit gerückt. Fast unbemerkt bergen Soldaten wieder 3 tote Geiseln aus Gaza. Die Trauer der Familien läuft unter dem politischen und öffentlichen Radar. Und kaum noch jemand spricht vom beinahe Abtrittsmoment Netanyahus, der noch vor 13 Tagen die Schlagzeilen dominierte. Denn kurz bevor Netanyahu den Angriff auf den Iran befahl, versuchte die Opposition, das Parlament aufzulösen. Ultraorthodoxe Teile der Regierungskoalition wollten dafür stimmen. Für Netanyahu hätte das Neuwahlen bedeutet, zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Seine Unbeliebtheit im Volk hätte seine Wiederwahl gefährdet. Netanyahu begründete den Angriff auf den Iran damit, dass der Erzfeind in wenigen Monaten 9 Atombomben hätte fertigstellen können. Beweise blieb er schuldig. Fakt ist, die Abstimmung im Parlament hätte Netanyahu beinahe ins Politische ausbefördert. Nicht einmal 48 Stunden später waren die Kampfjets in der Luft. Die Bevölkerung wurde um 3 Uhr morgens mit Sirenen auf den Angriff auf den Erzfeind Iran vorbereitet. Zufall war das nicht. Wohlgemerkt, die Angst in der Bevölkerung vor einer iranischen Atomwaffe ist real. Es ist ein Wahlkampfthema, mit dem man in Israel punkten kann. Mit Angst haben schon so manche Wahlen gewonnen. Netanyahu ist es gelungen, die akute Bedrohung aus dem Iran glaubhaft darzustellen, sagen Experten. Und noch einen Vorteil hat der gewiefte Politiker nun. Netanyahu ist in der Wahlkampfoffensive und hat der politischen Konkurrenz etwas voraus. Und so ist derzeit kaum ein Trümmerhaufen nach den Einschlägen von Raketen aus dem Iran vor Politikern in Israel sicher. Wieder so ein Ground-Zero-Moment für Netanyahu, der sich mit legerem Hemd und Jackett im Krater umgeben von zerstörten Wohnhäusern filmen lässt. In der Stadt Rehovot umarmt er eine weinende Frau. Wie entrückt Netanyahu jedoch von seinem Volk ist, zeigt sein Appell in den vergangenen Tagen. Im Schutzraum seines Hauses sei man sicher, sagt er. Während er die Nacht in seinem unterirdischen Hochsicherheitsbunker verbringt, trifft eine Rakete ein Wohnhaus und den Schutzraum. Die Bewohner darin sterben. Diesen Unglücksort spart Netanyahu aus. Er ist schon wieder unterwegs zum nächsten PR-Termin, während der Krieg in Gaza weitergeht.
Soweit die Meinung unserer Korrespondentin aus Tel Aviv. Bei uns zu Hause, da gibt es immer noch ein Körbchen, in dem selbstgenähte Masken aus der Corona-Zeit liegen. Damit haben wir uns wie viele andere ja auch zu Beginn der Corona-Pandemie versucht zu schützen, weil es kaum medizinische Masken gab. Der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat dann 2020 ohne Ende Schutzmasken bestellt, im Wert von insgesamt knapp 6 Milliarden Euro, von denen rund 1/3 nie gebraucht wurde. Bis heute befindet sich die Bundesregierung in vielen Gerichtsprozessen mit den Lieferanten, die ihr Geld fordern. Es geht um 2,3 Milliarden Euro, die noch ausstehen. Die Maskenaffäre, die war heute wieder Thema in Berlin. Im Haushaltsausschuss des Bundestages hat Spahn Stellung zum Sonderbericht zur Maskenbeschaffung genommen, in dem erhebliche Vorwürfe gegen ihn, heute Unionsfraktionschef, erhoben werden. Eine Enquete-Kommission, die soll die Geschehnisse während der Corona-Pandemie aufarbeiten. Und was so eine Kommission macht, das erklärt Dietrich Karl-Meurer.
Eine Enquete-Kommission ist eine überparteiliche Arbeitsgruppe, die vom Parlament eingesetzt wird. Die Corona-Kommission soll die politischen und gesellschaftlichen Erfahrungen während der Pandemie umfassend untersuchen. Die Kommission soll aus 14 Abgeordneten aller Fraktionen und 14 Sachverständigen aus Wissenschaft und Praxis bestehen. Ziel ist es, aus dem Krisenmanagement in der Corona-Zeit zu lernen und auch Empfehlungen für den Umgang mit künftigen Pandemien zu erarbeiten. Dabei geht es um viele Fragen. Wie wirksam und wie verhältnismäßig waren die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus? Wie funktionierte die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen? Wie wurden Entscheidungen getroffen und wie lief die Kommunikation mit der Öffentlichkeit? Untersucht werden sollen auch die Beschaffung von Impfstoffen, Masken und Tests, die Situation in Krankenhäusern sowie die sozialen und wirtschaftlichen Folgen, etwa für Kinder, Unternehmen und die Kulturszene. Ein zentraler Grundsatz wird lauten, Entscheidungen sollen nicht mit heutigem Wissen bewertet werden, sondern aus der damaligen Lage heraus.
Die Opposition kritisiert, dass eine Enquete-Kommission, anders als ein Untersuchungsausschuss, keine persönlichen Verantwortlichkeiten klärt. Union und SPD entschieden sich jedoch, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, bewusst für eine Enquete-Kommission. Der Abschlussbericht der Kommission soll erst in 2 Jahren vorliegen.
Und das waren die Themen des Tages.